Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast, dein Fallout-Lore-Podcast.
Moin Moin und willkommen bei einer neuen Folge NukaCast, eurem allerliebsten Lore-Ding für Fallout-Geschichten. Bin ich alleine heute hier? Wäre voll, also glaubt mir, das wäre richtig langweilig, wenn ich alleine wäre. Hallo Kelly, hallo Andy.
Hi.
Hallo.
Wie geht's euch? Was gibt's Neues?
Oh, gut. Ich weiß nicht, ob Andy das gesehen hat. Wir hatten ja jetzt hier einige Spieleankündigungen. Leider nicht wirklich viel zu Fallout, nur noch mal so ein bisschen hier die Infestations haben so ein bisschen beworben. Aber hast du es mitbekommen, was für Resident Evil Neuigkeiten gab? Das muss ich kurz loswerden.
Andy hat, glaube ich, gar nichts mitbekommen, weil Andy baut an einer Platte, aber dazu gleich mehr.
Hör auf. Natürlich habe ich was mitbekommen.
Code Veronica Remake?
Ja.
Ich hab's so total abgefeiert.
Alarmstufe News.
Ja, das neue Code Veronica wurde angekündigt, beziehungsweise ein Remake von Code Veronica. Und ich muss sagen, ich freue mich da mega drauf, weil ich fand Veronica immer cool, aber technisch war das einfach
alt
hinter seinen Möglichkeiten. Also das war ja der erste Resident Evil, wo du keine festen gerenderten Hintergründe hattest, sondern tatsächlich eine Kamera, die ein bisschen mitgeht, und du hattest viel 3D-Objekte und sowas. Und ich fand eigentlich diese ganze Nummer mit Claire sucht ihren Bruder und kommt dann auf diese Forschungsstation in der Antarktis. Ich fand die Endgegner pfiffig, das war nicht nur laufen, schießen, sondern du hattest ja diesen einen da oben auf diesem Silo, glaube ich, wo du mit dem Scharfschützengewehr, ich glaube, das war dieser Nosferatu,
genau,
wo du immer durch die Scharfschützenansicht auf sein offenes Herz schießen musstest, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm,
du hattest Wesker mit Roboteraugen, du hattest diese Replika vom Original Herrenhaus. Ich finde das cool.
Ich finde es schön,
dass sie da jetzt nochmal neu reingehen.
Aber auf jeden Fall, ich habe das auch gespielt und ich habe es sogar 1,5 Mal spielen müssen, weil ich nach der Hälfte des Spiels, ich bin nicht zur Antarktis-Station gekommen, weil dieser eine Endgegner auf dem Flugzeug, ich habe den nicht mitbekommen. Ich musste noch mal ganz von vorne anfangen und ein besseres Equipment, also besseres
Inventarmanagement machen. Ich kann mich an das Flugzeug erinnern, aber ich kann mich an den Endgegner auf dem Flugzeug nicht erinnern. Aber wir wollen gar nicht so viel über Resident Evil sprechen. Fallout Infestation für Fallout 76 ist rausgekommen. Wir haben es auch schon angespielt, haben nichts davon mitbekommen, außer dass dieser Patch ewig gedauert hat zum Laden und mein Fallout 76 jetzt kaputt ist. Das sind cool. Meine großen. Ist aber auch nicht schlecht. Wenn Fallout 76 nicht mehr geht, ist auf jeden Fall nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Spiele ich endlich wieder mehr Fallout 4. Also mein Fallout 76 funktioniert jetzt nicht mehr. Ich konnte einmal Infestation spielen und jetzt geht's nicht mehr. Mal gucken, ob da nochmal was gefixt wird. Jetzt habe ich immer einen Bildschirmfreeze im Hauptmenü.
Laut Bethesda sind sie dran, weil du bist nicht der Einzige, der viele Bugprobleme hat aktuell.
Ja. Mal gucken, was wir heute Abend streamen, aber das ist es auf jeden Fall nicht, glaube ich.
Wird spannend.
Es wurde sich auch Fallout Tactics gewünscht, vielleicht mache ich das. Aber da brauche ich Phil nochmal als Audiokommentar dabei.
Ja, der stimmt zu haben.
Gucken wir mal, wen wir heute Abend da zu fassen kriegen. Gab es sonst noch was? Ich glaube, wo wir gerade bei Phil sind, der hat auf unserem Discord was Schönes gepostet. Und zwar ist ein Video aufgetaucht von einem YouTube-User namens Julian Uchetta. Und der hat anscheinend relativ kommentarlos ein Remaster von Fallout 3 in Unreal Engine 5 gezeigt, wie er da am Anfang durch den leeren Vault 101 stolpert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mir das angeguckt. Es ist ein Full-Port von Fallout 3 in Unreal Engine 5.7. Ist aber, glaube ich, eine Mod, wenn ich das richtig verstehe.
Also sieht natürlich mega geil aus, ne? Aber alles mit Fallout Engine 5 sieht geil aus.
Fallout Engine 5? Unreal Engine 5?
An Unreal Engine 5 meine ich, sorry. Sieht immer mega aus, weil die Engine einfach auch mega ist. Aber ich meint ihr wirklich, die gehen an 3 nochmal ran?
Ja.
Ja, ich denke schon.
Das Oblivion wenn jetzt schon, ist ja schon ziemlich gut gelaufen.
Das denke ich, dann haben wir in 2 Jahren das 30-jährige, 30-jährige, oh Gott, das 20-jährige Jubiläum von Fallout 3. Und nachdem jetzt gedroppt wurde, dass die wahrscheinlich gar nicht in der Lage sind, Fallout New Vegas zu remastern, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Fallout 3 kommt. Weil wenn zu Fallout 5 noch bis zu 15 Jahre vergehen können, bis das rauskommt, halte ich das für sehr naheliegend, besonders mit dem Erfolg der TV-Serie, dass sie nochmal irgendwas Fallout-mäßiges raushauen dazwischen.
Okay, daran glaube ich auch, dass sie da irgendwas nochmal rausbringen, aber oh, meinst du, dass da noch 15 Jahre
ist ja einfacher. Ja, wurde jetzt, glaube ich, gerade gesagt, ja.
Oha.
Und es ist auf jeden Fall einfacher, ein Remaster rauszuhauen, als ein neues Spiel zu kreieren.
Ja. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ob ich in der heutigen Zeit noch so weit im Voraus planen würde.
Vielleicht haben wir bald echtes Fallout. Hey, hey, hey.
Ja,
hey.
Also ich meine, wer spielt dann noch?
Eben, dann geht's richtig zur Sache.
Ja.
Das ist so, als wenn sich die Leute in 10 Jahren treffen und Handyfachverkäufer spielen. oder zu Halloween als Brummbrummfrosch gehen. Hier, Mr. Frog. Das macht doch auch keiner. Na, egal. Lass uns mal als Analoge rüberwandern.
Ja.
Analoges Ödland.
Ja, und da haben wir nicht wirklich was Neues, außer dass ich wie wild an Props für unseren Messestand arbeite und Fallout Wasteland Warfare Platte baue. Aber kommendes Wochenende hat Kelly was, das hatten wir schon erwähnt, aber haust doch nochmal raus.
Genau, ich bin nochmal, also ich bin nächste Woche dieses Wochenende auf der WeMyKai mit einem kleinen Stand. Andy schickt mir nochmal Sticker zu, haben wir wieder ein paar Sticker zum Verteilen. Ich habe ganz viele Kronkorken gemacht. Und wird eine coole Sache, denke ich. Wird schön.
Denke ich auch. Und wo ist das noch gleich?
In Flörsheim am Main bei Wiesbaden.
Flörsheim. Genau, du schickst mir gleich nochmal die ganzen Links dazu. Dann kann ich das nämlich mal in unsere Shownotes packen, genau. Ja, und das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen bewerben bei Instagram. Ich wünsche denen da natürlich nur das Beste, dass da ordentlich was los ist und dass sich das lohnt. Hoffentlich auch lohnt, wird dann das Freibeuter Sommerfest. Erfahrungsgemäß lohnt sich das immer und da ist auch immer richtig voll und geil. Das ist nämlich am 4. Juli und da sind wir, wie schon in anderen Episoden erwähnt, bei den Tabletop-Freibeutern in Bergedorf im Café Flop. Kommt da super gerne vorbei. Hauen wir auch nochmal alles in die Shownotes und guckt einfach bei Instagram. Da haben wir auch einen tollen Trailer dazu gedreht.
Ja, das fand ich sehr witzig.
Und genau, das machen wir. Und ja, wenn wir weiter nichts Analoges haben, dann würde ich sagen, wir huschen mal rüber, oder?
Ja, gehen wir in die Folge.
Heute geht's um Hirnmasse, Gerrit, oder?
Auch, ja, genau. Wir sind immer noch in Point Lookout. Wir sind letztes Mal ja weitergekommen. Aber halt noch nicht durch. Also quasi mit der Main Quest von dem Ganzen. Wir erinnern uns, wir haben entweder den Störsender angebracht oder nicht. Also wir sind entweder Rufuferdianze oder runter von der Dianze. Haben gesagt, alles klar, machen wir oder machen wir nicht bei ihm. Und jetzt gibt's halt den Weg wieder zurück. Wenn man zurückkommt, passiert also kurz bevor man da reinkommt, ist auch egal, welche Questlinie man folgt, gibt es eine Explosion. Und Leute, ernsthaft, diese Explosion ist nicht von schlechten Eltern.
Ja.
Das Haus explodiert.
Das macht schon was her.
Man
das
wird so ein bisschen, gut. Also so, gefühlt fliegt man so 1,2 Meter nach hinten. Dafür, wie weit alle anderen Trümmerteile fliegen, weil die treffen alles. Die treffen Las Vegas, die treffen, also, Alter, das Ding explodiert. Also die fliegen so weit und hageln noch so lange runter. Dann habe ich echt gedacht, so, ja, nee, ist klar. Also, aber schon für die damalige jetzt schon geil animiert. Kann man nicht anders sagen.
Ich finde das auch sehr, sehr schön. Vor allen Dingen explodierende Herrenhäuser. Ich habe ja vorher schon die ganzen Resident Evil Vibes erwähnt.
Ja.
Das ist schon richtig, richtig schön. Also wenn ihr jetzt irgendwie direkt unseren Podcast entdeckt habt, hört euch die Point Lookout Folge 1 vielleicht nochmal an, dann wisst ihr auch, worüber wir reden.
Und jetzt kommt so ein bisschen drauf an, welchen Weg man gewählt hat. Also wenn wir Desmond geholfen haben, dann finden wir ihn in einem Schutzraum unter der Villa. Also die Villa ist nach oben hin ganz schlimm explodiert. Nach unten hin gibt es einen entspannten Schutzraum.
Gut, dass der Zugangsdeckel dafür nicht verschüttet wurde.
Ja, ey, voll gut. Ne? Also ich meine, das ist generell immer Schutzraum unter einem Haus, was hier explodieren. Also, ne? Grundsätzlich immer nicht die geilste Idee und den Zugang auch direkt daneben bauen. Auch, aber er ist ja offen. Man kann rein. Diese kleine Luke am Boden. Ein Balken drüber, das Spiel zu Ende. Oh, schade. Und dort erklärt man ihm, na, Calvert, seit 200 Jahren ist er mein Feind und so weiter und so fort. Und er hat das Signal, hat er bis zum Leuchtturm verfolgen können. Also hat Calvert, ne? Er hat Calvert Signal bis zum Leuchtturm verfolgen können. Aber und so weiter und so fort, nicht weiter. Und deswegen sitzt er dort. Wenn man Calvert jetzt hilft, also den Kockwellensender zerstört hat, wird man direkt zum Leuchtturm geschickt. Die Villa explodiert allerdings trotzdem. Ne?
Man kann auch trotzdem in den Schutzraum immer gehen und sich
du kannst trotzdem in den Schutzraum reinziehen. Und kannst dann alles plündern.
Ja. Der ist dann halt leer.
Genau, also der Desmond ist nicht drin, aber der Rest ist halt da. Ne? Also der ist einfach nur schon mal vorgegangen.
Genau.
Ich habe extra beide Varianten nochmal gespielt vor der Folge.
Oh.
Richtig gut. Du kannst Desmond im Leuchtturm, also selbst wenn du Calvert geholfen hast, noch davon von der Finte überzeugen. Das heißt, so tun, als wenn du ihm doch geholfen hättest und so weiter und so fort und ihm jetzt natürlich gegen Calvert hilfst, dann hilft er dir auch, nämlich so wie beim ersten auch, gegen die Roboter im Untergrund. Denn jetzt geht's in den Untergrund. Du gehst mit Calvert, du gehst mit Desmond so rum.
Genau.
In so eine unterirdische Anlage, die mich stark, auch weil das Thema ja gerade aktuell ist, so ein bisschen an so einen Vorgänger von den Backrooms erinnert hat. Es ist alles gefliest.
Oh ja.
Und zwar diese mega geilen Pornokacheln, sag ich mal. Ne? Also wenn du so ein SM-Studio fließen würdest, das wäre meine Wahl. Schön abkärchern nach jeder und dann passt die Geschichte. Aber ich finde das super. Und es ist alles im gleichen Look. Zwischendurch hast du so ein paar Zellen, wo so eine Pritsche, die du von der Wand klappen kannst, da liegen ab und zu liegen da mal Tote drauf, ab und zu nicht.
Ja, hast du so kleine OP-Zimmer und sowas.
Ne? Ja, auch das, ja, ist mega freaky. Aber es ist halt alles mit denselben Fliesen ausgestattet. Also
ja, aber das macht ja auch Sinn. Also das war ja eine medizinische Untersuchungseinrichtung, ne? Also da wurde ja weniger an Computern und so geforscht, sondern da haben sie ja wirklich direkt an den Gehirnen und vor allen Dingen an dem Verfall der Gehirne und sowas geforscht.
Deswegen sind auch ganz viele Robo-Hirne.
Ja, was ich seltsam finde, dass dann im Hauptraum Protektons sind und keine Robo-Hirne. Die Robo-Hirne hätten da irgendwie mehr Flair reingebracht. Ja, kann das nicht sein.
Weil in dem Hauptraum schwimmt ja auch nur er rum. Und du kommst an so ein paar Stationen und findest an den Stationen natürlich auch weitere Hintergründe über die Experimente, die Calvert gemacht hat. Da haben wir letztes Mal schon so drüber ein bisschen gesprochen. Was sie da ja versucht haben, ist natürlich die Leuten Gehirn raus in diese Flüssigkeit zu tun, dass das Gehirn halt nicht so verrückt wird wie bei den Robohirnen und nur noch so eingeschränkte kognitive Fähigkeiten hat, sondern im Grunde wollten die Unsterblichkeit dadurch erreichen, dass du dein Hirn in eine Schale legst und so ein bisschen wie bei Futurama dann als das Gehirn ewig weiterlebst. Ne? Also bei Futurama ist es der ganze Kopf, aber hier halt, es sollte das Gehirn sein.
Ja, und man kann endlich mal richtig looten, ne? Ich finde, das ist so der erste Moment in Point Lookout, wo du wirklich viel sinnvollen Scheiß findest, ne? Wirklich viel Muni für Powerwaffen, extrem viele Stimpacks. Das ist schon sehr, sehr nice.
Ja, vor allen Dingen, wie du sagst,
erwartet man halt so einen mörderkrassen Kampf am Ende, der dann gar nicht so krass ist bei der ganzen Muni, die man findet. Aber das ist tatsächlich da in dem Labor ist endlich mal so, dass man tatsächlich richtig absahnt, wo der Rest von Point Lookout ja wirklich sehr, 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 sehr spärlich ist, was guten Loot angeht, ne?
Ja, ich fand jetzt nicht, also Wildheit Calvert war ja auch schon voll mit Loot.
Stimmt,
ja. Aber war das aber ja nichts Sinnvolles, oder? Also
und das hast du vor allen Dingen ja gleich wieder verschossen.
Das ist okay, das ist ein Punkt.
Weil du ja die ganzen Zugänge sperren musstest, damit sie dann einfach durchs Erdgeschoss reinkommen. man bekommt da halt eine Menge Infos und so weiter und so fort. Wenn man Desmond jetzt nicht getötet hat, kommt man jetzt zu der finalen Entscheidung nach einem Gespräch und muss sich dann tatsächlich entscheiden. Also entweder tötet man Calvert oder man tötet Desmond. Beide bieten dir sehr viel Geld an. Und du findest Calvert in so einer Rotundra, also in so einem runden Raum mit einer Kuppel oben, wo von der Decke so etliche Gerätschaften sind, und er schwimmt in so einem Tank in der Mitte. Also sieht so ein bisschen aus wie dieses Aquarium, was da in Berlin in dem Hotel kaputt gegangen ist, nur deutlich kleiner.
Stimmt.
Ringsherum gefließte Bögen, und in jedem Bogen steht so ein Protektor. Also wird schon stark beschützt. Und je nachdem, was du machst, also ne, wenn du Calvert halt tötest, greifen die dich dann an?
Nee, die verteidigen ihn direkt.
Ja, achso, genau.
Also, die sind aber nicht alle aktiviert, ne? Ich glaube, die werden nach und nach aktiviert. Also man hat keine größeren Probleme, ehrlich gesagt.
Das ist super easy.
Sein Glasbehälter hält einiges aus, aber die Protektons sind eigentlich nicht so wirklich der Rede wert. Also ich weiß gar nicht, 2, 3 greifen dich, glaube ich, maximal an direkt.
Und die kannst du theoretisch also sogar vorher töten, weil du siehst, welche aktiv werden, weil die schon ein bisschen leuchten.
Ja, stimmt. Also das ist wirklich nicht so wild.
Nee, genau, also ich hatte da echt nicht die großen Probleme, und ich bin ich bin kein Pro in dem Spiel, ne? Aber.
Nee, am Anfang denkt man so, krass, da stehen auf den beiden Etagen bestimmt insgesamt, keine Ahnung, 20 Protektons rum, aber die wenigsten greifen dich halt an. Ich glaube, es geht da wirklich eher um das RPG-Element, auf welche Seite schlage ich mich jetzt hier.
Aber das wird auch stark hervorgehoben. Also nicht, dass es um das RPG-Element geht, sondern das wird echt stark ausgespielt, finde ich.
Ja.
Also da sind auch viele, viele Monologe, also Monologe nicht, aber viele Dialoge, mit denen du mit denen führst, und die sind tatsächlich auch länger. Wenn du Calvert tötest, ist Desmond natürlich dankbar und so weiter und gibt dir den Schlüssel zum Tresor, und er selber will weiter nach Norden, um seiner Mission zu folgen und so weiter.
Ich finde halt auch, in dem Moment zeigt sich halt auch, welcher von beiden schon die moralisch bessere Entscheidung ist.
Definitiv.
Wenn du Desmond tötest, greifen dich die Protektons trotzdem an. Und ja. Calvert sagt halt auch, ja, vielen Dank für deine Hilfe, aber du verreckst jetzt auch. So, genau. Das meine ich ja damit. Also da zeichnet sich ja schon ab, wer schon der korrektere von beiden war. Und das ist definitiv Desmond, weil der sagt dann, ja, schönen Dank auch. Hast mir gut geholfen, kannst dir hier alles nehmen, was du willst, hau rein. So, das ist Desmond, super. Und Calvert, wenn du ihm hilfst, sagt er halt, ja gut, danke dafür, aber du stirbst jetzt auch.
Ja, so war das, stimmt.
Genau.
Ich habe tatsächlich das Tötet Calvert Ende genommen, weil es war für mich einfach auch, ich fand die Experimente waren schon krass und habe mir auch gedacht, so nee, so ein schwimmendes Hirn ist auch in Filmen und so, das ist nie keine gute Idee.
Das ist nie gut, nee, wissen wir seit den Hero Turtles.
Ja, richtig.
Ich meine, es sind beides Arschlöcher gewesen, aber ich fand Desmond etwas sympathischer als das hier.
Ja, auf jeden Fall.
Und cool mit
deiner Rolle. Das war
auf jeden Fall cooler.
Mit der Main Quest quasi. Also ne, die Main Quest von Point Lookout. Tatsächlich, wenn man sich die Story technisch so ein bisschen runterbricht, gar nicht riesig. Es geht halt um dieses Experiment, was Desmond ja schon immer verhindern wollte und Calvert auf der Spur war und was Calvert halt durchgezogen hat. Aber ich fand, also insgesamt fand ich für ein DLC eine schöne runde Sache mit einer neuen Location, die aufgemacht wurde, und insgesamt auch eine sehr stimmungsvolle und passende Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch dann in dieser Showdown im Leuchtturmlabor und so, das fand ich schon ziemlich cool.
Ja, boah, das war schon cool. Auch mit dem Haus explodieren und sowas, das hatte schon coole Szenen dabei.
Ja, ich fand auch, das war von vorne bis hinten eigentlich ein schöner DLC. Auch wenn du nur die Main Quest spielst, ich finde, das hatte auf jeden Fall arge Lücken, aber hatte auf jeden Fall coole Momente, ne? Diese ganze Nummer mit der Mutter Punga und so, ich fand das schon sehr unterhaltsam.
Definitiv. Fall. Also den Anfang fand ich ein bisschen so, also gerade mit diesen, haben wir uns ja letzte Folge auch schon viel darüber lustig gemacht, ne? Mit diesen ganzen Raidern war es ja nicht, sondern diese Überlebenden, die da rein wollen. Wo ich mich immer gefragt habe, so Leute, hä? Und warum sollte es dir helfen, wenn wir rechts und links die Flügel sprengen? Das bringt dir gar nichts. Aber das fand ich ein bisschen höher, aber ansonsten fand ich, also gerade das zum Ende hin super stimmungsvoll aufgebaut und super cool gemacht, auch zwischendurch diese Psychedelic-Geschichte richtig, richtig gut und richtiger Hirnfuck. Und auch hier wieder, was wir schon öfter gesagt haben, in der Neuauflage meines Erachtens mega nice, also mega viele Chancen, hier wirklich auch horrortechnisch noch zwei draufzulegen.
Oh ja, oh ja. Ja.
Aber die Frage, die sich mir noch stellt, er will ja Desmond, wenn du Kevin getötet hast, will er ja nach Norden.
Ja, ja.
Schließt sich da so ein bisschen eine Storylücke zu Fallout 4?
Das ist eine gute Frage. Treffen wir ihn wieder?
Hätte man gut nutzen können, haben sie aber nicht gemacht.
Ich glaube, haben sie nicht gemacht. Ja, schade, nee. Ne? Ja. Desmond nochmal zu treffen, wäre mega cool gewesen.
Ja. Aber sag niemals nie, ne? Also.
Ja. Alles möglich. Ich meine, wir hatten ja auch eben das Thema mit, wie wollen wir die Lücke füllen zwischen den 15 Jahren bis Fallout 5. Ich denke mal, Fallout 4 kriegt jetzt auch nochmal ein bisschen was, weil die machen ja jetzt mit diesen Mods auch für die Konsolen, da passiert ja auch gerade sehr viel. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar
Fallout 4 Mods. Da hast du recht, ja.
Ja, wobei diese Also gerade dieser Konsolenkram, ne, ja, also ja, klar machen sie da was, aber für mich wirkt das immer so ein bisschen nochmal aufgewärmt. Also weißt du, das ist so die PC-Spieler, das eigentliche Zielpublikum sind durch. Jetzt können die Konsolenleute auch noch mal ein bisschen was kriegen.
Aber ey, Witcher 3 kriegt auch noch mal ein DLC und das ist genauso, es ist älter als Fallout 4. Das ist auch so wild.
Ja, das verstehe ich auch gar nicht.
Sag niemals nie.
Wie gesagt, ja, das verstehe ich auch gar nicht. Aber okay, das war ja nur die Main Quest. Es gibt natürlich noch mehr in diesem DLC.
Kelly. Viel mehr, ja. Eine Sache wollte ich noch erwähnt haben, nämlich wir haben ja schon gesagt, dass Desmond die bessere Wahl ist. Witzigerweise sagt dir das Spiel auch, weil wenn du ihn tötest, kriegst du zwar kein schlechtes Karma, aber du kriegst ein Ohr, was dafür spricht, dass er ein guter Charakter ist.
Genau, weil die Bösen droppen Finger bei dem Perk,
genau.
Und die Guten droppen Ohren, wenn du den anderen gegensätzlichen Perk hast.
Ja.
Ja.
Das wollte ich nochmal erwähnt haben.
Finde ich auch spannend. Ja, er ist ja auch erst ein grummeliges Arschloch, aber er ist auch über 200 Jahre alt, ne? Also, da kannst du schon mal.
Und er hat lauter Südstaatenzeug bei sich gelagert. Also, der muss gut sein.
Ja, weiß ich nicht, ob das seins war unbedingt.
Das könnte auch Calvert sein Zeug gewesen sein.
Ich glaube eher, das sind alles Überbleibsel der Calverts. Die ganze Gegend da strotzt ja nur vor solchen Dingen.
Voll.
Ja, ja.
Aber die Gegend strotzen voller Dinge. Wir haben ganz viele Nebenquests. Also ich glaube 5 an der Zahl, wobei 2 längere und 3 kürzere Quests. Eine davon fand ich sehr witzig. Die heißt ein Löffel Whisky. Und da trifft man die gute Marguerite. Geht, also die ist in so einer kleinen Hütte und da geht man rein und sie spielt und sie ist so ganz kränklich, so sie leidet an Blaufieber und ist so ganz kränklich. Aber wenn du halt genug Medizinwissen hast, merkst du halt direkt, die verarscht dich nur und kannst es ihr auch sagen. Und dann sagt sie so, bist ja nicht so dumm wie die ganzen anderen hier und sagt dir, was sie eigentlich von dir will. Also ich glaube, die würde dich auch so überreden. Die möchte nämlich, dass du Fusel herstellst und dass du ihr dafür halt ein paar Sachen bringst. Also Hefe. Hefe gibt es auch übrigens überall auf der Insel. Kernspaltungsbatterien. Ja.
Habe ich mich auch immer gefragt, wofür die da ist, weil überall liegen säckeweise Hefe und das wiegt doch irgendwie 3 Pfund oder so.
Ja, 2 oder 3. Es ist richtig schwer, dieser Sack Hefe. Es ist halt
richtig schwer und ich denke, warum soll ich das denn mitnehmen, ey?
Besonders Hefe. Also, wer kauft Hefe von euch? Das ist halt so, das ist ein Mini-Päckchen bei uns. Ich weiß nicht, warum die säckeweise Hefe haben.
Das ist Amerika. Wenn da irgendwer nicht verarbeitete Zutaten kaufen würde, die wissen also gar nicht, in was für Päckchen man das kauft. Und B, also da kannst du ja auch immer nur so galonweise Getränke kaufen, meistens,
wenn du in den
großen Supermarkt gehst. Fandet ihr das komisch?
Mit der Hefe?
Ich hab mir damals gedacht, irgendwer wird dir mal erzählt haben, dass wenn du Hefe nimmst, gehen Dinge auf. Und die werden sich in ihrer die werden sich einfach gedacht haben, oh, was auch immer wir hier tun, das muss irgendwie aufgehen. Okay, nein.
Okay, das war ein schlechter Wortwitz. Zu einem anderen schlechten Witz kommen wir, weil sie sagt nämlich, neben der Hefe braucht sie Kernspaltungsbatterien. Und ich finde das so witzig, weil das auch ein bisschen, erinnert mich auch so ein anderes Spiel. Sie braucht die Kernspaltungsbatterien, 6 Stück, warum auch so viele, für den Kick. Sie braucht den für den Kick in dem Ganzen. Das, der Geheimzutat sind der Kick von der Batterie, von den Kernspaltungsbatterien. Das finde ich auch irgendwie großartig. Und ich weiß nicht, wer von euch Deponia kennt, aber das ist genau, da gibt's genau dasselbe. Da muss man auch Batterien holen für den Kick. Da muss man irgendwie so einen ganz starken Espresso herstellen. Fand ich auch großartig.
Deponia, ist das so ein Pony-Spiel oder was?
Nee, Deponia ist im Prinzip ein Spiel, da spielst du auf so einem Müllplaneten, wo alle Apokalypsen, die du vorstellen kannst, einfach passiert sind.
Kommt von Deponie, nicht von Pony.
Pony-Spiel. Genau.
Ja, ich habe jetzt an My Little Pony gedacht. Sorry.
Ich stelle mir gerade vor, was der mit einer Batterie für den Kick...
Ja, was weiß da ich. Das ist ja auch eine irre Szene. So was kostet mir das so angehen.
Ja, genau. Da musst du dann... So ja, was, Buttercup. Ja. Das ist jetzt ein Zweiersprung. Da müssen wir jetzt und Batterie hinten rein.
So, dann kommen wir mal wieder zurück. Dann hat man... Das waren die 2 Zutaten. Und die 3. Zutat sind natürlich, was man auch überall auf der Insel findet, sind die Pungas, weil die auch nochmal dann den richtigen Kick geben. Und da gibt es halt den Unterschied, es gibt die wilden Pungas und die Zuchtpungas. Und die Zuchtpungas sind halt ein bisschen stärker, deswegen braucht man von denen ein paar weniger. Genau, du kannst doch ihre Destille reparieren, kriegst dafür gutes Karma. Und ansonsten ist die Quest halt nicht viel. Es ist halt witzig, dass sie sich halt krank stellt, um sich davon zu überzeugen, ihr das Zeug zu bringen. Und du kannst die Quest halt immer wiederholen, um diesen Fusel zu bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was der Fusel macht, aber ich glaube, der macht auch ein bisschen Anti-Rats und sowas, was immer ganz geil ist. Ja. Im Prinzip eine süße kleine Quest. Wollen wir jetzt zu einer längeren Quest übergehen?
Ja, auf jeden Fall. Denn es gibt den violetten Vorhang. Das ist eine Quest, die ich sehr, sehr cool fand. Du kannst da unterschiedlich reinkommen. Also entweder findest du ein Motel nahe dem Pier. Wenn man da zufällig hinkommt, kann man das Quest starten. Man kann aber auch, wenn man im Leuchtturm ist, hängt da am schwarzen Brett im Eingangsbereich ein Fahndungsfoto für so eine chinesische Doppelagentin. Und wenn man es gibt da so ein Gefangenenlager mit Krematorium, da kann man es, glaube ich, auch starten. Da habe ich die Quest gestartet, weil du da auch Informationen über diese Doppelagentin findest. Also gibt verschiedenste Weise, wie man das Quest anstarten kann. Wir gehen jetzt mal davon auf, wir starten im Motel, weil das ist auch der erste Ort, zu dem du hin musst, wenn du es woanders gestartet kriegst. Am Pier gibt es ein Motel und in dem Motelzimmer ist ein Terminal mit Anweisungen, einen Spind zu öffnen. Und der Schlüssel für den Spind befindet sich auf einem Koffer auf dem Bett. Ja, man holt sich halt diesen Schlüssel und geht los und liest dann über das Gefangenenlager Turtle Dove und findet auch dieses Fahndungsplakat, was ich meinte. Also wie gesagt, das hängt auch im Leuchtturm, da kann man das Quest dann auch mit starten. Finde ich auch spannend, dass das so unterschiedlich losgehen kann. Und auf dem Terminal findet man das Fahndungsplakat meines Wissens auch.
Ist drauf, genau.
Ja, genau. Und auf dem Spind ist ein Holoband mit den Anweisungen, das Schließfach in der Bank zu öffnen. Da muss man zum Schließfach. Also ist irgendwie so eine riesen Schnitzeljagd, ne? So ein bisschen.
Voll.
Ich find's geil, ja. Ist das Schließfach 1207? So lernt man halt auch die Gegend voll gut kennen, ne, finde ich. Also ich finde, das mit dem Fahndungsplakat hätten sie ruhig ein bisschen noch offensichtlicher machen können, damit man das Quest eigentlich schon startet, wenn man da ankommt. Weil dadurch reist man auf der Map relativ viel umher. Das finde ich eigentlich ganz cool. Genau, man muss das Holoband dann abspielen, wenn man beim Schließfach 1207 ist, um durch die Sprachaktivierung das Schließfach zu öffnen. Finde ich sehr, sehr cool.
Da muss man auch erstmal drauf kommen.
Ja, total. Also wenn du das natürlich alles aufmerksam durchliest, dann sagt sie dir auch, dass das mit Sprachaktivierung funktioniert. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt, ja. Es geht um eine Spionage-Einsatzbesprechung. Und da ist ein U-Boot vor der Küste von Point Lookout. Und das soll man sprengen bzw. zerstören, weil man soll das quasi, diese ganze Spionagegeschichte geht halt davon aus, dass die Spionin entdeckt wurde und auch das U-Boot entdeckt wurde. Und bevor die Amerikaner das finden, soll man es halt zerstören. Und dann muss man wieder zum Gefangenenlager. Und ich meinte ja schon, da ist ein Krematorium drinne mit Leichenschauhalle. Und dann öffnet man da diese Leichenschubladen und findet da eine andere chinesische Zielperson. Und die hat nämlich diese Zerstörungscodes in einem Zahn. Und dann muss man dieser Leiche den Zahn rausbrechen, um die den Zerstörungscode zu bekommen. Dann muss man wiederum in die Rekrutierungsstation. Da haben sie Yang festgehalten. Das ist diese Doppelagentin, von der von Anfang an die Rede war.
Aber können wir noch mal kurz zum Krematorium zurückgehen?
Ja,
weil ich weiß nicht, ob du da dich ein bisschen umgeguckt hast. Ich fand es halt Doch, aber du konntest den Ofen anschalten, aber irgendwie hat doch nichts gemacht.
Das hat nichts gebracht, nee, habe ich mich auch gefragt, ob das irgendeine nicht eingefügte Questline ist oder sowas.
Oder ob du halt irgendwie noch was im Krematorium hättest machen müssen mit der Leiche, um an den Code zu kommen, um an den Zahn zu kommen.
Nee, also ich war ja auch im Krematorium, bevor ich die Quest angenommen habe, und da habe ich mich noch gewundert über diese Leichenschubladen und sowas. Nur in dem Moment, wo du das Quest angenommen hast, kannst du die Leiche halt untersuchen und den Zahn rausbrechen. Hm. Aber für das ganze Gefangenenlager empfehle ich generell, nehmt die Ghoul-Maske mit, weil das ist ganz schön knackig. Da kommen diese heftigen Reaver-Ghule, die mit diesen Kotze-Granaten schmeißen. Das ist schon richtig, richtig heftig. Und wenn du die Maske hast, musst du dich da halt nur mit den Robotern auseinandersetzen. Und die sind halt mit den Ghulen beschäftigt. Deswegen mit der Maske, Ghoul-Maske, die man da von Roy Phillips bekommt beim Tenpenny Tower, das ist schon ein ziemlicher No-Brainer da. Das ist schon sehr wichtig, das Ding da zu haben.
Ja, aber wie schon gesagt, man fühlt in dem Krematorium, dass da halt auch mehr geplant war, als dann umgesetzt wurde wieder. Von dem DLC.
Ja, habe ich mich auch gewundert. Mit dem Ofen habe ich mich auch gefragt, ob das noch irgendeine Relevanz hat. Aber vielleicht sollte man ursprünglich ja die Leiche verbrennen, um dann den Zahn zu bekommen oder sowas. Kann ja auch sein.
Denke ich auch.
Die würden zumindest übrig bleiben bei so einer Verbrennung, ja?
Ja, eben.
Ja.
Je nachdem, wie hoch du es erhitzt.
Also dieser ganze Weg dahin, du musst eigentlich erstmal, dadurch, dass ich zuerst in diesem Gefangenenlager war, man muss eigentlich vorher zu so einer Rekrutierungsstation, wo man dann die Location von dem Gefangenenlager bekommt und so. Es ist halt so eine Schnitzeljagd, aber das Gefangenenlager ist relativ dicht bei der Kathedrale, deswegen hatte ich den Ort schon entdeckt. So, das war halt das Ding, ne? Dann geht's weiter zum U-Boot. Die Position wird einem dann auf der Karte aktiviert. Tatsächlich, das findest du auch nicht, wenn du es nicht aktiviert hast. Also das ist tatsächlich unter der Wasseroberfläche, ist nicht irgendwo aufgelaufen oder so. Da musst du runtertauchen, oben in die Luke rein, dann aktivierst du da den Selbstzerstörungscode, was ich sehr nett finde, dass nicht gleich der Countdown losgeht, sondern du das den Countdown auf der anderen Seite von diesem Mini-U-Boot nochmal aktivieren musst. Damit du möglichst für dich klar hast, okay, jetzt geht der Countdown wirklich los. Hast du, glaube ich, eine Minute Zeit. Dann kletterst du da raus, schwimmst schnell weg und dann wird das Ding gesprengt. Und dann wird man zum Commander geschickt, um sozusagen, ja, die offizielle Geschichte ist, diese Doppelagentin soll dann halt abtauchen sozusagen, soll verschwinden. Und dann gehst du zum Commander, das ist unter dem Gewächshaus der Villa Calvert. Da sind nämlich so Wintergärten und sowas und da kriegst du so eine besondere Brille. Und die setzt du dann auf und durch diese Brille kannst du so Leuchtrillen auf so Blumenvasen erkennen. Und die musst du dann in so einer bestimmten Reihenfolge anklicken, ne?
Ich möchte noch mal sagen, wo die Brille zu finden ist. Das fand ich auch genial.
Boah, das kann ich mich gar nicht mehr zurück ins Sinn.
In dem Hotel ist ja auch ein Badezimmer und die Brille ist in dem Spülkasten. Ich finde, das findest du auch so nicht, wenn du nicht hin. Du könntest finden, aber.
Das stimmt. Du könntest das schon vorher erledigen, aber du wirst dann nochmal zurück zum Hotel geschickt. Stimmt, so war das. Ja. Genau. Und dann hast du halt diese Brille, kannst diese Rillen erkennen und musst in so einer bestimmten Reihenfolge diese vier Blumenvasen in dem Gewächshaus anklicken und dann öffnet sich da wieder so ein Geheimgang.
Den habe ich auch gar nicht gesehen.
Dann gehst du da runter, will dich da so ein Protektron wegschicken wegen Gefahren. Du gibst ihm dann aber das Passwort und er begleitet dich zu einem Raum mit einem Terminal. So, das Terminal sagt dann, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen, aber weil man halt zu viel weiß, soll man halt sterben. Dann verriegelt sich die Tür und der Raum wird mit radioaktivem Gas geflutet. Jetzt kann man das auf mehrere Art und Weisen lösen. Man kann halt einfach in eine Luke weiter oben klettern, nachdem man das Red Gas durch Reparieren abgeschaltet hat. Das habe ich auch so gemacht.
Du bist zu Luke gekommen?
Ja.
Ich hab's probiert, ich hab das nicht geschafft. Ich war zu blöd dafür.
Achso, ja, ich hab das Ding repariert, dass kein Gas mehr ausströmt. Und dann bin ich da hoch.
Ja, ich fand, das Gas hat nicht so viel Schaden gemacht, aber ich hab diese Sprungpassage einfach nicht geschafft.
Ach so, oh nö, ich fand das relativ easy. Aber man kann die Tür auch einfach knacken mit Wissenschaft.
Ja, das hab ich dann gemacht.
Genau. Genau, und dann kommt man wieder irgendwo anders raus, irgendeine geheime Luke, wieder irgendwo in der Walachei nahe der Villa. Und das ist es eigentlich, ne? Also man kann natürlich auch vorher schon irgendwie sich diese Brille holen und direkt zum Gewächshaus und sowas, ne? Funktioniert ja alles.
Hm.
Ich hätte mir tatsächlich...
Brille sogar gar nicht. Also laut...
Nee, brauchst du nicht. Wenn du die Reihenfolge kennst, kannst du die direkt aktivieren.
Also laut dem Fallout-Wiki. Ich habe es nicht ausprobiert, aber schreibt uns das gerne, wenn ihr das mal ausprobiert.
Ah, Wahnsinn, ja. Das sollte man mal machen. Ja, also für meinen Geschmack, ich fand es in diesem Motel und so, das fand ich schon ziemlich cool. Aber vor allen Dingen in dem Bunker und so hätte ich mir mehr... chinesisches Tralala gewünscht.
Oh ja.
Also, dass das dann wirklich so ein bisschen mehr ausgeschmückt ist mit, das hier ist jetzt wirklich chinesisches Territorium oder sowas. Das fände ich schon nice. Und generell mehr chinesische Tonspuren und sowas und nicht Chinesen, die Englisch reden.
Hm.
Das fände ich schon sehr schön. Dass man irgendwie chinesisch vollgesabbelt wird, aber dann Transkript auf Englisch bekommt oder so. Das fände ich schon geil.
Genau.
Aber fand ich sehr, sehr schöne Quest auch, dass sie diese ganze Spionagenummer nochmal mit reingebracht haben, weil das ist ja auch, was Desmond sagt, dass eigentlich sein Auftrag ist, alle Leute aus der Vorkriegszeit zu eliminieren. Das ist ja das große Spiel. Und damit hast du ja wieder quasi einen Player gehabt in Point Lookout, der ja quasi da mit reinzählt. Das ist ja wieder so ein Relikt der alten Welt.
Ja.
Fand ich schon ganz spannend.
Voll, voll.
Generell, dass sie da dieses Gefangenenlager hatten, wo offensichtlich nur chinesische Doppelagenten umgebracht wurden und so, ne?
Ja, und an denen noch experimentiert wurde, oder? Gefoltert wurden, ja.
Richtig, richtig bitter auf jeden Fall.
Ja, voll.
Ja. Wir haben aber noch mehr Nebenquests, denn das Areal ist wirklich, wirklich groß. Hast du was zum finsteren Herzen von Blackhall?
Ja, also auch eine richtig gute Quest, auch richtig umfangreich, weil es ist, glaube ich, die einzige Quest in Fallout 3 aus dem DLC, die dich außerhalb des DLC-Gebiets nochmal bringt.
Oh,
großartig.
Yeah.
Aber da kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall findet man noch ein verlassenes Anwesen. Also...
Spannende Gegend, dieses Point Lookout.
Aber volle Kanne. Und in diesem verlassenen Anwesen findet man den, wie hieß der nette Herr nochmal, der Obadiah Blackhall.
Obadiah, man weiß jetzt, ganz normaler Name.
Obadiah, genau, ganz toller Name.
Das ist dein ganz normaler Name, wenn du mittags mit der Peitsche vor deinen Baumwollfeldern stehst und
deine Gule auspeitschst. Genau, auf jeden Fall, der ist so ganz allein in der Villa. Man weiß auch nicht genau, ob die Villa nach ihm benannt wurde, also nach Blackhall, oder ob er nach der Villa Blackhall benannt ist. Das ist so ein bisschen, er ist auf jeden Fall alt und allein in dieser Villa. Und wenn du, und er spricht dich auch an, also du hast keine Chance. Irgendwie, wenn er dich sieht, spricht er dich halt direkt an in seiner Villa und sagt so, ach, ihm wurde ein ganz wichtiges Buch gestohlen. Und er möchte es unbedingt wiederhaben. Und er erzählt dir dann noch so, ja, das waren diese Wilden, also jetzt nicht die vom Stamm, sondern die Rednecks, wie auch immer, dieses Sumpfvolk. Und die wollen damit irgendwie ein Ritual machen. Und man soll es zurückholen.
Egal, zum Ernst, da hatte ich so Cthulhu-Vibes. Und mich da schon gefragt, wir sprechen von einer Apokalypse, ne? Alles kaputt und so weiter. Wer kommt denn auf die Idee? Also, was muss das für ein krasses Buch sein, dass du jemandem erzählst, oh, mir wurde ein ganz wichtiges Buch geklaut.
Ja, besonders, du hättest ihn auch einfach abknallen können. Weil ich meine, es ist ein alter Kerl in einer Villa. Ohne Schutz, ohne gar nichts. Also, Das ist auch irgendwie, es ist sehr strange, aber man ist ja kooperativ. Man will ja wissen, was passiert. Und auf jeden Fall geht man dann, verlässt man dann die Villa, und wenn man die Villa verlässt, kommt die Marcella auf einen zu. Die kann man auch schon vorher treffen. Die ist am Strand in dem einen Lager, in diesem Notfalllager. Da erzählt sie auch, ja, sie ist Christin und sie will das Wort Gottes verbreiten und sowas. Auch krass, dass das Christentum noch existiert in der Postapokalypse und es noch Leute gibt, die es verbreiten wollen.
Joshua Graham?
Stimmt, Joshua Graham war es ja auch. Stimmt, aber der kommt ja auch noch mal später.
Solange Amerikaner überleben, gibt es das immer.
Ja, die Amerikaner und Christentum. Ja, auf jeden Fall, sie warnt einem dann davor, das Buch sei böse, man müsste es vernichten und dass Obadiah damit auch nur Böses im Sinne hat. Und dass das hat auch einen ganz komischen Namen. Das Griffbeckni, also, boah Gott, ich kann das nicht aussprechen.
Das ist ja auch die Sprache der Alten.
Ja, genau. Also, ich glaube, ich bin jetzt verflucht, aber... Alles gut. Genau.
Klaatu Verata Nektarine.
So, und auf jeden Fall.
Fünf Tagen.
solange wir jetzt nicht mit Bloody Mary anfangen. Auf jeden Fall ist jetzt dein Ziel, dieses Buch zurückzubekommen. Egal, wem du es bringen willst. Du musst an dieses Buch kommen. Und das Buch ist beim Sumpfvolk und das fand ich auch sehr spannend. Das hat auch so ein bisschen Skyrim-Vibes gehabt, fand ich. Weil du gehst dann in so ein Gebiet, ich glaube, da sind auch ganz viele Puppen wieder so aufgehängt. Und dann gehst du in so eine Höhle rein, die, wie ich fand, wie schon gesagt, ein bisschen Skyrim-Vibes hat, weil die halt auch so nicht nur Höhle war, sondern auch so ein bisschen tempelmäßig war. Da ist auch ganz viel Sumpfvolk dann drin, die dich angreifen. Und am Ende dieser bisschen verzweigten Höhle, Tempel, was auch immer, findet man einen Altar. Und in diesem Altar liegt dieses Buch. Und dann, ich fand es auch so seltsam, dass das Spiel dich gefragt hat, willst du es wirklich mitnehmen? Und ich war so, ja, gib mir dieses Buch. Und wenn du das dann aufnimmst, dann stürmen auf einmal ganz viele von diesem Sumpfvolk auf dich ein. Also ich fand den Kampf auch recht knackig, besonders weil diese großen Schweren vom Sumpfvolk auch richtig viel Muni fressen.
Die fressen ja alle unendlich viel Munition. Ja, also das ist ja wirklich krass. Komplett irre.
Es ist so schlimm. Besonders wenn du dann halt...
Das nimmt halt auch so ein bisschen Immersion, weil das sind halt irgendwelche Hillbillies und du dampfst da einfach so viel Muni rein.
Das ist so schlimm. Ja, besonders wenn du halt so ein hohes Level hast, wie wir jetzt hatten, wie wir das DLC halt reingegangen sind. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte volles Level. Also ich konnte nicht mehr steigen.
Ja, ich schon ein bisschen, aber eigentlich hätte man
auch
da...
Auch nicht mehr viel.
Also aber laut Reddit schlucken die halt immer so viel, ne?
Boah, was wie ätzend. Das zieht dann auch immer den Kampf so in die Länge.
Ja.
Ja, das ist das einzig Nervige, finde ich, ne? Dass du dann immer so, wo du denkst, so, ja, okay, coole Story, aber boah, ey, insgesamt habe ich jetzt eine Stunde gespielt, bin kaum vorangekommen, weil du einfach so 50 unnötige Gegner im Grunde hast.
Richtig nervig.
Dafür steht Point Lookout einfach, ne? Diese Reaver-Ghule, wie gesagt, wenn man die Maske nicht hat, sind die auch eine Katastrophe, ey. Und die sind aber halt auch noch richtig stark dabei, ne? Das hält sich beim Sumpfvolk ja in Grenzen. Ja. Aber diese Reaver-Ghule, die sind auch einfach brutal stark.
Ja,
ey.
Ist so.
Dann haben wir endlich dieses Buch. Und mit dem Buch gehen wir dann zur... Also entweder kann man es Obadiah zurückbringen, der ein paar Caps in die Hand drückt und dann sich mit dem Buch in seinen Keller verpisst und irgendwas komische Rituale macht. Aber man kann das Buch auch Marcella bringen. Und Problem ist nur, man geht dann in ihr Zelt und man findet sie nur tot vor. Und neben ihr steht geschrieben, stirb Dieb. Also der Obadiah hat dann scheinbar so ein paar Leute auf sie angesetzt, weil er hat scheinbar Wind bekommen, dass sie da auch an sein Buch ran will und hat sie halt dann getötet, obwohl sie ja noch gar nicht hat, weil wir haben es ja besorgt. Aber egal. Genau, und dann kann man, sie hinterlässt aber noch ein Holoband, wo sie nochmal so sagt, ja, hier, die haben mich überfallen, ich bin im Sterben, aber hier kriegst du noch Anweisungen, wie du das Buch zerstörst. Und hier kommt was ganz Wichtiges, das, was wir nämlich noch gar nicht richtig hatten in unserer Besprechung, ist nämlich, sie schickt dich in das Dunwich Building, um das Buch an einem Obelisken zu zerstören, weil anders könnte man dieses Buch halt nicht zerstören. Und du denkst dir so, ja, okay, schön.
Was ich da ganz interessant finde, ich hatte ja mir Fallout 3 jetzt wieder geholt, aber komplett Vanilla, hatte ja erstmal nichts anderes installiert. Und trotzdem, ich war mir nämlich nicht mehr ganz sicher, gibt's dann das Dunwich Building überhaupt? Und das gibt's. Du kannst da reingehen, findest auch die Holobänder, aber es macht halt erstmal keinen Sinn, weil du kannst auch in diesen Keller und alles ist so ein bisschen creepy und da ist auch dieser Obelisk, aber du kriegst halt keine Quest und gar nichts, ne?
Nee. Na gut, du findest halt, was halt noch cool ist, du hörst ja diese Holobänder an und hast ja dann diese Geschichte mit dem Vater und dem Sohn, wo der Vater ja dieses Buch gefunden hat, was ja das Buch ist, was du jetzt zerstören sollst. Und dann halt auch ein bisschen verrückt geworden ist. Und der Sohn hat ja versucht, seinen Vater irgendwie auch wieder zurückzukriegen und so. Und dann wurden die ja in diesem Dunwich-Building langsam alle zu Ghoulen. Und du findest den, ich glaube, es ist der Sohn, Jamie, der dann am Obelisken steht. Der betet diesen Obelisken auch an. Das ist der einzige. Ja, er ist schon irgendwie ein wilder Ghoul, aber auch irgendwie so noch, er hat einen Namen und er sieht auch noch irgendwie mehr wie ein intelligenter Ghoul aus, aber er greift dich halt auch direkt an. Der betet halt diesen Obelisken an und er greift dich direkt an. Das ist so die Geschichte, die man halt auch so durch die Holobänder sowas mitbekommt. Das ist richtig gut aufgebaut, das ist richtig creepy. Und es ergibt dann alles auch so ein bisschen Sinn, auch mit dem Buch und sowas, was dann auch erwähnt wird, weil du hast es ja dann in der Hand. Und dann gehst du zum Obelisken, hältst das Buch an den Obelisken, dann kommen kurz ein paar Flammen, das Buch ist weg. Du fällst, glaube ich, um, aber mehr passiert auch nicht. Also du kriegst keinen Schaden oder sowas, aber das Buch ist weg und die Quest ist damit erledigt. Genau.
Ja, was ich da noch, ich finde, dieser Obelisk ist halt so, sieht so jademäßig aus, ist ein grünlicher Obelisk, aber bei Fallout 3 ist alles grünlich.
Ja, ist alles grün.
Da ist aber wie so eingeschmolzen noch jemand drinne. Ist das der, soll das der Vater sein?
Oh, das kann gut sein. Ja, das ist richtig creepy, dieser Obelisk. Ja,
ja.
Kann ich mir gut vorstellen.
Also ich finde es halt auch, jede Etage im Dunwich Building wird halt irgendwie creepier und gruseliger. Dann noch diese Holotapes, die du hören kannst. Und dann kommst du halt in diese Höhle da unter. Und da ist halt dann dieser Obelisk. Und ich hatte die ganze Zeit die Ghoul-Maske, deswegen hat mich keiner an diesem Building angegriffen. Und du eierst da halt so durch. Und da ist da dieser Obelisk, der mit diesem Körper verschmolzen ist. Und das erinnert mich irgendwie auch an Hellraiser 2. Da sind sie ja dann in diesem Labyrinth in der Hölle. Und da ist doch auch dieser Messing-Obelisk, wo diese ganzen Körper drin sind, die sich dann nachher auch bewegen und so. Mich extrem daran erinnert. wem Dunwich so gar nichts sagt, das ist halt eine Begrifflichkeit aus der Literatur von H.P. Lovecraft, hinter dem Cthulhu-Mythos. Und da gibt es die Geschichte der Dunwich-Horror. Und Dunwich ist da eine fiktive Ortschaft, in der sich dann wieder die relativ bekannten Horror von Lovecraft abspielen.
Die haben wieder ganz viele Referenzen.
Durch diese gesamte Cthulhu-Geschichte immer wieder durchzieht. Also irgendwie Anspielungen, dass irgendwas in Dunwich passiert ist und irgendwer war mal aus Dunwich und ist und so weiter und so fort. Also die spielt da schon eine relativ, ist im Grunde das, was Salem für die Hexen und so weiter sind, ist Dunwich für die gesamten Cthulhu-Mythos.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und das ist nur, da ist ja der Titel dieses Gebäudes auch ganz klarer Hinweis, wohin da ungefähr die Reise geht. Und deswegen finde ich, dass sie das Ganze so dann im Dunkeln gehalten haben und eigentlich passiert gar nichts. Aber was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Das ist dann schon irgendwie so, haben wir jetzt bei Fallout nicht nur atomare Apokalypse, Außerirdische und auch noch Dunwich Horror und Cthulhu-Wesen.
Ja.
Geil, dass sie das Fass nochmal aufmachen. Finde ich super.
Aber, Aber voll. Also das Witzige ist, die haben ja eigentlich auch wieder da mehr geplant. Also wenn wir noch in den Cut-Content geht, dann ist es ja auch noch so gewesen, dass Marcella und Obadiah eigentlich zusammenarbeiten, um das Buch zu zerstören. Und Obadiah das über so ein Ritual machen will und Marcella halt das mit dem Obelisken und so. Also da war auch noch ganz viel wilder Kram geplant gewesen, was gar nicht umgesetzt wurde. Also das ergibt schon Sinn, dass die dem Buch dahin gefolgt sind. Und da gab es auch noch irgendwie so einen anderen Stamm, die Griffby sollten die irgendwie heißen, sollte es da noch geben, die irgendwie mit dem Buch zu tun haben. Das sollte dann nicht dieses komische Sumpfvolk sein, die das Buch haben und sowas. Also da war noch viel mehr geplant, aber das wurde leider nicht umgesetzt. Das wäre noch
richtig creepy geworden. Finde ich relativ stark, weil so Anleihen daraus gibt es ja dann in Far Harbor auch wieder. Ne? Also, und ich finde es ganz spannend, dass sie das halt so reinbringen. Und dann auch als Entwickler und Storyschreiber zu sagen, wo da Schluss ist, ne? Weil damit kannst du ja auch die komplette Lore von Fallout in eine ganz andere Richtung lenken, ne? Wenn du solche Fässer auf einmal öffnest, ne?
Oh, krass, ja. Aber ich find's eh so witzig, dass sie viel aus Point Lookout in Fallout 4 drin haben. Also das Ganze mit Far Harbor, dann hier das U-Boot, das hat man hat ja später in Fallout 4 ja auch ein U-Boot von den Chinesen mit einer geilen Quest drinne. Also da haben sie dann noch mal ein bisschen das Fass aufgemacht. Aber wir haben noch ein paar Quests vor uns. Also wollen wir mal zur nächsten Quest weiter?
Auf jeden Fall.
Die nächste Quest, ein uraltes Land oder ein Antique Land, hatte mit dem Titel gar nicht so viel zu tun und fand ich auch mit die unspektakulärste von denen.
Sie ist unspektakulär. Es ist nur voll mit Easter Eggs, diese Quest.
Ja, also du gehst halt hin, Point Lookout, da siehst du schon so ein USS Ozymandias ist da gestrandet, ein Boot, soll ein Forschungsboot sein, ne? Für mich war das quasi, du hast auf so einem kleinen Fischerkutter, so wo man einfach, ja. Ich meine, das Ding hat eine offene Kabine hinten zum Fahren. Das erklärt eigentlich schon alles. Das ist super runtergerockt. Für mich sieht das aus, als wenn...
Dass das dann nach einfach, 200 Jahren überhaupt noch liegt, ey.
Ja, richtig. Yeah. Also für mich sah das von Anfang an so ein bisschen aus, als hätte man das zweite Z vergessen und er hätte damit einfach nochmal eine Tour zum Schluss gemacht oder irgendwie so. So das wäre für mich so viel plausibler gewesen. Und auch eine geilere Quest, muss ich ehrlich sagen. Du gehst da hin und dann ist das ein Forschungsschiff, obwohl, ne, USS, das sind ja meistens immer Marine, oder sind ja Marine, also Navy-Schiff, also vom Militär. Aber, okay, ne, Strich drunter ist so, du kommst da hin, ganz kurz zusammengefasst, du musst da rauf, findest da so ein bisschen Zeug, steht ein Tresor, den kriegst du aber erst auf, wenn du drei Holobänder gefunden hast mit Forschungsdaten drauf. Diese Holobänder befinden sich in der Nähe von Sumpflöchern, wo Gasvorkommen untersucht wurden, die halt Ziel dieser gesamten Expedition war.
Das sind die, wo diese großen Blubberblasen immer hochsteigen, ne?
Ja, genau.
Aha, okay. Weil da habe ich immer gefragt, was das soll. Ich habe immer gedacht, da kommt jetzt irgendwas Krasses. Aber
da strömt halt Sumpfgas aus. Also ich weiß nicht, ob das heutzutage noch Teil von Forschungsgeschichten sind, aber okay. Aufgenommen wurden diese Bänder von Caroline Saunders, einer Geochemikerin, die halt für diese Geschichte alles zuständig ist. Und ja, auch hier wieder, du musst dich durch Ghule oder Sumpfbewohner kämpfen, um halt an diese Holobänder zu kommen. Fand ich tatsächlich, wir haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, diese überflüssigen, also man hätte die ja von mir aus auch ohne lassen können, mal ein Ghule oder irgendwie sowas. Aber einfach, weißt du, renn hin, hol's dir, renn zurück, weil es ist halt auch echt nicht aufregend. Auf den Holobändern wird über die Isla Negra Holdings gesprochen. Als ich das erste Mal gehört habe, hatte ich so ein bisschen Jurassic Park Vibes.
Ach so.
Und dann habe ich mich wieder an das Herrenhaus erinnert und dachte so, oh, warte, was?
Nee, eher Takatokalan.
Das ist, ja genau, das ist ein geschlossener Transporter mit Deckel drauf. Mit einer offenen Kabine und dann gehört das zur Isla Negra Holding.
Es okay. Ist aber auch eine Anspiele auf Black Isle Studios.
Das macht es nicht besser.
Ja.
Ja, Negra ist auch das spanische Wort für schwarz einfach, glaube ich.
Ja, es ist einfach schwarz.
Das ist die, die Schwarzinsel Holding, also die Schwarzinsel GmbH, ja, wird sie Black auf Deutsch.
Ja, ist auf jeden genau. Fall eine Anspielung. Obwohl ich auch da, ja, die Holobänder erzählen wieder erschreckende Geschichten, dies, das, ne? Mhm. Ganz normale Dinge wie Praktikanten am Ort zurücklassen und undefinierbare organische Verbindungen und all sowas. Und diese schiere Menge an Biogas, und das ist ja so mysteriös, da hätte man ja auch wieder den Bogen zum Dunwich Building schlagen können.
Ja, genau.
Das, warte mal, haust
aber das
da
hätte
vielleicht
ich halt cool gefunden.
Eine riesige Kreatur unter Point Lookout?
Ja, genau.
Aber ich glaube, da wäre man einfach schon einen Schritt zu weit in eine Richtung, die zu stark in den Lore von Fallout eingreift.
Ja, die Höhlen sind gruselig, wo das Gas ist, aber man kommt halt in den Höhlen auch nicht wirklich weit. Also man sieht, dass die noch weitergehen, aber man kann halt irgendwie nicht weiter.
Aber wie crazy wäre das, wenn man denkt, ah ja, hier kommt man nicht weiter, hier kommt man nicht weiter, und irgend so eine Felsspalte, da öffnet sich auf einmal ein riesiges Auge.
Oh.
Ja, oder es hätte ja schon gereicht, wenn du so ein ganz leises, unterschwelliges Atmen hören würdest in dieser Höhle oder irgendwie, weißt du, so.
Ja.
So, du hättest schon so ganz genau stillstehen müssen für 30 Sekunden und dann hörst du plötzlich so ein.
Ja. Und wenn man zurückkommt, liegt auf einmal dieses gesuchte Buch aus dem anderen Quest wieder auf dem Stand.
Ja, genau. Irgendwie sowas. Weißt du, das wäre mega gewesen. Aber so hast du halt, wie du sagst, so diese drei Dinger zusammen. Das einzige, ich sag mal so, der einzige kleine Benefit, den du davon hast, ist, ja, du findest diese Biogaskanister, die abgefüllt wurden, und die kannst halt wie eine Granate durch die Gegend schmeißen, und dann kannst du das Gas, was sie dann freisetzen, anzünden und bladiblub. Also das war so eine Quest, wo ich so dachte, so, ja, brauchst du halt auch nicht.
Schön.
Bladiblub. Ja, ich finde aber tatsächlich, wenn man da so ein bisschen darauf rumdenkt, könnte man da wirklich noch mehr Cthulhu-Horror reinbringen, aber ja, Cthulhu ist auch so ein Ding, wo ich mich sehr für begeistern kann.
Oh ja.
Aber ich will halt nicht, dass das zu sehr die etablierte Lore von Fallout zerrüttet. Aber ich finde solche Anspielungen eigentlich ganz witzig. Das passt ja auch einfach zur Geschichte von Fallout. Also jetzt gar nicht zur Lore, sondern einfach die Geschichte der Spiele, wie die damals gemacht waren und wie auch Teil 1 und vor allen Dingen Teil 2 mit diesen ganzen popkulturellen Referenzen. Ich finde, da könnte man wirklich sowas machen. So, ja, nö, hier ist ja nichts in dieser Höhle. Und dann geht man so raus und dann hört man auf einmal was. Man dreht sich um und in so einer Felsspalte öffnet sich einfach so ein abstrus großes Auge oder sowas, und dann fällt die Höhle zusammen, was weiß ich. Und dann ist das vorbei. Einfach einmal zu sagen, ey, da ist irgendwas, aber wir gehen da nicht weiter drauf ein. Sowas finde ich eigentlich ganz geil. Deswegen schätze ich diese Dunwich-Building-Quest so sehr.
Ja, die sind also von der Sache, und ich finde auch so gerade diese popkulturellen Anspielungen oder auch eine Anspielung auf andere Genres und andere große Lore-Bereiche oder auch Autoren, immer geil, und finde ich, muss auch in Fallout irgendwo beibehalten werden, dass du da immer wieder so kleine Easter Eggs für hast und so weiter.
Ja.
Auch wenn natürlich gerade Cthulhu natürlich auch ein Riesenfass aufgemacht hätte. Ne? Also würde, finde ich, auch gar nicht zusammenpassen, aber.
Ja, aber ich sag mal, okay, in wie vielen Franchises wurde schon Lovecraft zitiert, ne? Ich meine, das haben sie bei Army of Darkness mit dem Necronomicon, das ist da immer wieder Thema, das Necronomicon generell, in wie vielen anderen Fiktionen wurde das einfach schon reingebracht. Ne? Es gab ja die Überlegung, Hellraiser da irgendwie mit reinzubringen. Du hast beim Original Skript zu Jason, warte mal, war das Jason Goes to Hell, Freitag der 13.9. sollte ja auch, da siehst du ja auch im Hintergrund in dem einen Keller auch das Necronomicon im Regal stehen, und da zieht dann Freddys Kralle am Ende die Maske in die Hölle, und da gibt's ja diese Comic-Reihe, die das Ganze wieder mit Tanz der Teufel verbindet, wo sie dann in der Hölle gegen Ash kämpfen, und
ja, da steckt ja auch so viel drin.
Lovecraft findest du eigentlich überall, in jeder modernen Sci-Fi- und Horror-Literatur. Irgendwo kannst du das da immer rausziehen. Deswegen finde ich das voll geil, dass sie das mit in die Spiele gebracht hätten.
Und ja,
ich finde besonders
so
bei den Quests, was so relativ sinnlos wirkt, hätte man das gut wieder mit reinbringen können. Nochmal diese kleine Brücke schlagen, um wirklich den Stempel auf Point Lookout zu knallen. So, hier haben wir einfach einen Horror-DLC, der es auch nicht nur andeutet, sondern es auch einfach durchzieht.
Oh ja, oh ja.
Das fände ich sehr gut. Kommen wir aber zu anderen Grotten, denn wir kommen zur letzten markierten Quest, und das ist Plix Safari. Es gibt eine Kostengrotte, genau, eine Küstengrotte.
Kostenlos ist da nichts.
Da ist nichts kostenlos, da kann man Plix Tagebuch finden und lesen. und die extra Ghoul-Ökologie erhalten. Das erhöht den Schaden gegen alle Gegner. Eigentlich sollte der nur gegen Ghule sein, aber durch einen Spielfehler macht man an allen Gegnern höheren Schaden. Und rein lore-mäßig stehen in dem Buch 10 unumstrittene Regeln zu Ghoulen. Da muss ich irgendwie an Per Anhalter durch die Galaxis denken. Hallo, ist Freunde!
Ist wahrscheinlich auch eine Anspielung.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, das kann man auch nur durch Konsolen-Commands lesen. Das hat es ins endgültige Spiel dann nicht mehr reingeschafft.
Eigentlich voll schade.
Man trifft aber auch Plick in der Grotte. Das ist ein intelligenter Ghoul. Und für 1000 Kronkorken kann man an seiner Safari teilnehmen, die auch namensgebend für diese Quest ist. Weiter in der Höhle, tiefer drin, trifft man dann auch noch Jacob Humboldt und Rip Smithy oder Smitty. Und die nehmen auch an der Safari teil. Und man kann einen Schalter in der Mitte drücken und dann geht's los. Da kommen so wellenweise Ghule rein und man verteidigt sich gegen eben diese. Wenn man die Ghoul-Maske trägt, hier wieder ein großer Tipp, nehmt euch die Ghoul-Maske mit. Im ganzen Spiel einfach der No-Brainer-Gegenstand schlechthin. Ich liebe das einfach. Man erspart sich so viele nervige Kämpfe, wenn man einfach diese Maske trägt. Und es ist auch einfach witzig, durch Areale wie das Dunwich-Building zu gehen und einfach, die stehen da einfach nur rum und greifen einen nicht an. Man kann sich die mal genau angucken. Sehr, sehr schön. Die Ghoul-Maske verhindert halt auch, dass sie deine Begleiter angreifen. Und wenn du mit der Ghoul-Maske dann das Schießen anfängst auf diese Wellen von Ghoulen, greifen die Ghoule trotzdem nur dich an und deine Begleiter überleben auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr schön. Man kann seine Mitstreiter aber selber töten, ohne Karma zu verlieren. Aber warum sollte man das tun? Man kriegt für das Ganze den Gegenstand, den Amputierer. Das ist eine tolle Axt. Ja, man kann auch Pilk töten, sich seine Waffe holen. Namen.
Ja, ich
den Amputierer, das ja, ist so ein bisschen so ein bisschen wie der Menschen,
ja, genau.
Wie der Menschenöffner in The Pit, finde ich auch so. Ja. Wenn die beiden oder auch nur ein Mitstreiter überlebt, verschwinden die halt einfach aus dem Spiel. Also die sind halt einfach in dem Moment eigentlich nur dein Support und so ein bisschen Lore. Okay, die nehmen auch an der Safari teil, aber nicht wirklich wichtig. Man kann die Safari auch immer wiederholen, bringt einem halt überhaupt nichts, außer dass es jedes Mal 500 Kronkorken kostet. Also ist so ein bisschen wie diese Fuselbrenner-Quest, kann man ja auch immer und immer wieder machen. Da bringt es einem dann zumindest ein bisschen was, aber diese Safari kostet dich eigentlich nur Geld.
Ja, ich finde auch, da hätten sie mehr machen können. Das hat auch irgendwie Fall, ja. Potenzial, dass du halt irgendwie so andere Wellengegner ist oder je nachdem, wie du abschneidest.
Ja.
Oh,
oder, um wieder zu der Cthulhu-Thematik zu kommen,
ja.
Wenn man sich hier die, ich glaube, Berge des Wahnsinns, heißt das so? Die ja. Lovecraft-Geschichte. Da sind doch, beschreibt er in der Geschichte diese Pinguinwesen, die da rumlaufen in diesen uralten Ruinen.
Ja.
Und das zu bewachen scheinen. Warum soll man denn nicht in die Tiefen unter Lookout gehen, um dann so Wellen von irgendwelchen Sprösslingen der Alten abzuwehren oder sowas? Also man könnte da so viel mehr draus machen, ne? Wisst ihr, was ich meine?
Nicht schon gesagt.
Ja, also dieser Ghoul total. Sagt, also wie gesagt, da hätte man so viele Anspielungen, weil man ja eh den Schritt schon gegangen ist, wenn wir ehrlich sind.
Genau, ja, ja, ja.
Man hätte so eben, viele genau Anspielungen darum. Dazu finden können. Ey, voll.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, aber das ist es eigentlich mit den markierten Quests, die hier vorkommen, ne?
Ja, also ich habe hier jetzt noch zwei unmarkierte. Wir haben ja auch schon in der letzten Folge über den Leuchtturm kurz gesprochen. Oder haben wir? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall kam die Frage auf, du kannst den Leuchtturm anschalten. Also du findest so ein Buch oder so einen Blog, wo dann der Techniker sagt, ja, hier die Glühbirne sind kaputt, die findest du da und da, der Map. Wird dann markiert der Ort, dann kannst du die Glühbirne da holen. Oder er wird dir gut beschrieben zumindestens.
Der wird nicht markiert, der wird nur gut beschrieben. Ne?
Der wird also gut das beschrieben,
fand ich
ja.
Sowas finde ich eigentlich immer ganz schön. Ne? Das ist auch das, was ich immer so am alten Gothic und so geschätzt habe, dass du einfach keine Map hattest, wo dir irgendwelche Marker eingezeichnet wurde. Ne? Einfach eine gute Beschreibung und dann bist du halt auf den Weg gegangen. Ne?
Genau, also es war auch wirklich einfach zu finden. Dann holt man, dann liegen da tausende von Glühbirnen. Eine kann man aufsammeln, die nimmt man dann mit. Setzt die ein, kann dann neben am Schalter den Leuchtturm anmachen und dann ist fertig. Also es passiert dann weiter nichts. Was eigentlich auch voll schade ist, weil dann hast du auch wieder, wir sind ja jetzt die ganze Zeit an dem Cthulhu-Thema, da hättest du auch nochmal irgendwas Gruseliges bringen können mit dem Leuchtturm.
Total, vor allem, es sieht halt auch richtig cool aus, wenn der läuft, ne? Also das ja. ist wirklich so ein richtig krasser Lichtkegel, der sich da immer dreht. Aber was ich letztes Mal schon meinte, ich glaube, wenn man den aktiviert, siedeln sich da Plünderer an. Und
die sind da auch eh schon. Also die sind
da eh, okay.
Genau, die kommen, wenn du mit Calvert fertig bist, gehen die dann in den Turm und nehmen den dann ein.
Dann sind die immer in dem Turm, auch wenn du die Lampe nicht aktiviert hast.
Genau. Okay, okay. Weil ich musste die nämlich platt machen, weil ich habe das mit der Lampe erst gemacht, als ich Calvert fertig hatte. Das heißt, ich musste mich da durchballern. Genau, und dann haben wir die hatten wir auf jeden Fall die Frage, was mit unserem Klumpen Gehirnmasse ist. Und ich bin dann auch nochmal reingegangen und habe geguckt, was mit unserem Klumpen Gehirnmasse ist, den du ja jetzt im Inventar hast und der dir ja lieb gewonnen ist, weil der ja scheinbar von dir ist. Und das Witzige ist, es ist so ein bisschen, soll es auch eine Referenz auf Fallout 2 mit dem sechsten C sein. Den kannst du auch irgendwie mit dir rumschleppen. Den kannst du aber auch essen. Das kannst du mit deinem Klumpengehirn leider nicht. Das wäre witzig gewesen, wenn du dein Klumpengehirn auch noch essen könntest. Ist halt ein kleineres Stück als alle anderen, die da rumstehen. Fand ich auch noch ein interessantes Detail, weil es einfach zeigt, ja, der hat dir halt nicht so viel rausgeschnitten, weswegen du nicht so wahnsinnig geworden bist wie der Rest von diesem Stammesvolk. Dass du halt noch deinen Verstand behalten hast und auch keine Werte oder sowas verloren hast, dass du jetzt da ein Stück Gehirn einfach weniger hast.
Ja, ich mein, ja, das fand ich auch irgendwie komisch. Also, ich sag mal, bei Old World Blues, bei New Vegas, ist das ja wirklich essentiell, dass du irgendwas entfernt bekommst oder hinzugefügt und dann kriegst du ja dementsprechend Perks.
Genau.
Und das fände ich schon cool, wenn sie da irgendwie gesagt hätten, genau, entweder lässt du dir das wieder einsetzen. Ich meine, wenn Natalie irgendwelche Narben verschwinden lassen kann, kann sie dir bestimmt auch ein bisschen Gehirn wieder einsetzen. Weißt du, dass man sich so entscheiden kann, habe ich jetzt das Quest, habe ich jetzt den Perk ohne Gehirn oder habe ich den Perk mit Gehirn, dass das irgendwas bringt, aber das ist halt völlig egal.
Ja, also man soll auch irgendwie, nachdem man das entfernt bekommen hat, den Perk graue Masse bekommen. Also der ist irgendwie im Spiel, hat man den gefunden, also in den Spieldateien hat man den gefunden, aber man weiß auch nicht, was der macht. Also es ist so, es ist auch wieder nicht ganz durchgedacht. Wie wir schon halt erwähnt haben, Point Lookout ist leider zu einer Zeit gekommen, wo sich Bethesda dachte, jo, wir stecken jetzt alles in Skyrim, aber wir machen jetzt hier noch so einen kleinen größeren Fallout 3 DLC fertig.
Ja.
Der dann halt auch irgendwie so sich so ein bisschen unfertig anfühlt. Es ist halt so schade, weil es hat so viel Potenzial gehabt. Das ist genauso wie bei Fallout 4. Es ist halt so, da sind viele Ideen drin, die richtig geil sind und dann sind sie nicht ganz ausgereift. Also dann sind sie nicht ganz fertig einfach.
Ja, das ist immer auch, so schade. Da hätte man einiges machen können. Vor allen Dingen, weil man diese Lovecraft-Referenz reinbringt. Ich meine, wenn man so an Dunwich denkt, das ist ja die Geschichte mit diesem großen unsichtbaren Monster, was da diese Viehherden platt tritt und da durch die Wälder streift und so. Sowas hätte man ja auch noch irgendwie so ein, ja, irgendwas Mysteriöses, Randommäßiges, was dich gar nicht mal wirklich schwächt, vielleicht einfach nur irgendwie so ein bisschen dizzy macht oder sowas, was da irgendwie über diese Insel streift oder so. Sowas wäre halt irgendwie geil, ne?
Irgendwas, so was dir halt Angst machen soll. Es muss dir ja nicht machen. Es muss dir halt nur psychologisch halt den Effekt geben, hier irgendwas macht, aber es macht am Ende gar nicht.
Ja, irgendwie so schemenhaft, was irgendwie am Horizont im Meer steht oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, also das hätte ja schon gereicht. Ne? Aber wie gesagt, den Schritt wagen sie halt nicht.
Nee, ist auch okay. Also ich verstehe das auch irgendwo, weil das ist natürlich schon auf einmal so ein Mystery-Element mit reinzubringen, irgendwie mit Okkult und sowas. Das ist natürlich auch eine ganz andere Richtung, ne? Aber wäre schon irgendwie unterhaltsam. Und ich sag mal, in dem Moment, wo sie die Aliens wirklich offiziell mit reingebracht haben, ist ja eigentlich eh alles egal.
Ja. Die Aliens ist schon hart. Aber ich finde, das passt aber auch irgendwie.
In die manche sagen so, manche sagen so.
Ja.
Das wäre es mit Point Lookout, oder?
Ja. Wir sind durch. Jetzt brauchen wir noch ein Wort der Woche, Leute.
Ja, weiß ich nicht. Miskatonic Ödland? Das wäre doch, hätten wir das Lovecraft schon wieder mit drin.
Genau, ich wollte gerade sagen, hast du was Lovecraftiges? Sehr gut.
Ja, Miskatonic Ödland, das ist doch gut. Und wir haben eben schon die Aliens angeschnitten, darum soll es nämlich nächste Woche gehen. Ich hoffe, oder wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. War jetzt natürlich wenig großartig Lore, wir haben eher die Quests abgeklappert, aber nächste Woche wird es wieder sehr lore-lastig, denn dann geht es um Außerirdische im Allgemeinen in Fallout, bevor wir uns dann auf Mutterschiff Sita begeben.
Ja,
habt ihr noch schöne Abschlüsse zu sagen?
Alles klar, schönen Abend noch.
Ja, auf jeden Fall.
Kelly, man kann dich besuchen nächstes Wochenende. Sag doch nochmal, wo du da bist.
Genau, ich bin auf der, dieses Wochenende, ich bin auf der Wimaikai in Flörsheim. Kommt gerne vorbei.
Sehr
sagt
schön.
Hallo, holt euch einen Sticker und einen Kronkorken.
Ist das Samstag und Sonntag?
Das ist Samstag und Sonntag, genau. Beide Tage.
Sehr schön. Dann trefft da Kelly und habt sonst noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das hier jetzt hört und macht's gut.
Ja.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist NukaCast, dein Fallout-Lore-Podcast.